Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Mit diesem Wochenspruch aus dem Lukas-Evangelium begrüße ich Sie und euch alle ganz herzlich zu diesem letzten Gottesdienst im Kirchenjahr. Heute, dieser Gottesdienst, steht im Namen der Ewigkeit einerseits, das zeigen auch die liturgischen Texte, andererseits auch im Totengedenken. In diesem Gottesdienst wollen wir nochmal der Verstorbenen unserer Gemeinde gedenken, die dieses Jahr verstorben und beerdigt wurden. Das ist der Blick zurück in hoffentlich guter Erinnerung, aber auch in Dankbarkeit und Hoffnung, dass die Verstorbenen nun an einem Ort bei Gott sind, an dem es ihnen gut geht. Heute schauen wir aber auch nach vorne, gerade um unserer Toten wegen. Und deswegen reden wir lieber vom Ewigkeitssonntag als vom Totensonntag. Ein besonders herzliches Willkommen all denjenigen, die heute hier sind, um an dem Totengedenken teilzunehmen und noch einmal der Trauer Raum zu geben. Einige, die heute nicht hier sein können, haben aber zurückgemeldet, sie würden parallel an den Orten, wo sie jetzt sind, in Gedanken bei uns sein und um ungefähr 10.15 Uhr ebenfalls eine Kerze anzünden. Wir danken Claudia Obladen für den Kirch- und Lektorendienst, genauso wie Kai Schultgar. An der Orgel begleitet uns heute Dr. Andreas Strauß und das Kirchencafé wird wieder von Anna betreut. Die Kollekte diese Woche wird gesammelt innerhalb der Gemeinde für die Arbeit mit Kindern und auf Landeskirchenebene für den Posaunendienst. Am Mittwoch dürfen wir uns wieder über eine Andacht mit Sascha Albrecht freuen, die wahrscheinlich musikalisch wieder gestaltet wird von Peter Dornbusch und Jürgen Lipke. Am nächsten Sonntag dann begrüßen wir das neue Kirchenjahr und den ersten Advent und freuen uns ganz besonders, dass es auch 5 Taufen geben wird. Die Konfirmanden des jetzigen Jahrgangs, die zur Himmelfahrt getauft werden und noch nicht getauft worden sind, werden alle zusammen getauft. 2 mindestens von ihnen sind heute auch schon hier. Herzlich willkommen. Und jetzt singen wir das erste gemeinsame Lied, 450, Morgenglanz der Ewigkeit. Thank you.
Lasst uns miteinander, lasst uns miteinander singen, spielen, loben den Herrn. Lasst uns das gemeinsam tun, singen, spielen, loben den Herrn. Singen, spielen, loben den Herrn. Singen, spielen,
gemeinsam Psalm 126 beten. Er steht unter der Nummer 750 im Gesangbuch. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden.
Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Lügen sein.
Dann wird man sagen unter den Heiden: Der Herr hat Großes an ihnen getan.
Der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich.
Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland.
Die mit hellen Seelen werden mit Freuden ernten.
Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen.
Und kommen mit Freude.
Starker Gott, unsere Zuflucht, birg uns im Mantel deiner Liebe, wenn uns kalt wird von innen her. Wenn Trauer und Trostlosigkeit über uns herfallen und alles nur noch sinnlos erscheint, gewähre uns einen Unterschlupf bei dir, wenn uns die Gedanken verfolgen an das, was wir versäumt haben oder anders hätten machen sollen. Oder wenn unser Reden und Tun das schlecht war und schließlich einholt. Halt uns fest, du starker Gott, wenn der Boden unter uns wankt und unsere Lebensentwürfe zerbrechen. Wenn wir erkennen, wie hohl vieles war, was wir darstellen und behaupten, und wenn das Ziel unseres Daseins verschwimmt. Gott mit all unseren verworrenen Gedanken, mit unseren Fragen und Zweifeln, flüchten wir uns zu dir. Herr, erbarm dich über uns. Trauern kommt vom althochdeutschen Truren trübsinnig. Truren kann aber auch bedeuten, die Augen niederzuschlagen. Trauern bezeichnet dann vor allem eine Trauergebärde, das Senken des Kopfes. Althochdeutsch gibt es aber auch das Wort truhen oder truven, das heißt trauen, glauben und hoffen. Also ist schon im Wort selber angelegt, dass in Truren im Trauern auch das Trauen drin steckt. Wir können auf Gott hoffen und ihm glauben, dass die Liebe nicht enden wird, auch nicht im Tod. Und so gedenken wir nun der Verstorbenen des letzten Kirchenjahres, die unter kirchlichem Geleit beigesetzt wurden.
Margot Wolske, Ingeborg Flügel, Elli Dankrath, Wolfgang Kümpel, Wilfried Fitzmann, Ursula Lübcke, Hans Kühnapfel, Gerd Götzsche, Renate Ellmann,
meine Mama und so. Schon 5 Monate gegangen und trotzdem vermissen wir sie immer noch schrecklich. Und wenn es uns erlaubt ist, würde ich gerne einen Text vorlesen von Reinhard May. Zum einen, weil meine Eltern ihn gern gehört haben und wir schon ein gemeinsames Konzert haben. Und zum anderen, weil wir diesen Text eigentlich immer an alle Lieben weitergeben, wenn sie genauso einen schrecklichen Verlust erleiden.
Du hast mir schon Fragen gestellt über Gott und die Welt. Und meist konnte ich die Antwort geben, doch jetzt bringst du mich aus dem Lot mit deiner Frage nach dem Tod. Und was ist, wenn wir nicht mehr leben? Da muss ich passen, tut mir leid. Niemand weiß da so recht Bescheid. Solange es Menschen gibt auf Erden, ich stelle mir das Sterben vor, so wie ein großes, helles Tor, durch das wir einmal gehen werden. Dahinter liegt der Quell des Lichts oder das Meer, vielleicht auch nichts. Vielleicht ein Park mit grünen Bänken, doch eh nicht jemand wiederkehrt und mich eines Besseren belehrt, möchte ich mir dort den Himmel denken. Höher als Wolkentürme stehen, höher noch als Luftstraßen gehen, Jets ihre weißen Bahnen schreiben, jenseits der Grenzen unserer Zeit, ein Raum der Schwerelosigkeit, ein guter Platz, um dort zu bleiben. Fernab von Zwietracht, Angst und Leid, in Frieden und Gelassenheit, weil wir nichts brauchen, nichts vermissen. Und es ist tröstlich, wie ich finde, die uns vorangegangen sind und die wir lieben, dort zu wissen. Und der Gedanke, irgendwann auch durch dieses Tor zu gehen, hat dann nichts Drohendes, ermahnt uns eben, jede Minute bis dahin wie ein Geschenk mit wachem Sinn in tiefen Zügen zu erleben.
Jürgen Wulff, Gabriele Carbo, Barbara Prok-Faturos, Ingrid Jänicke,
dann legen wir jetzt gemeinsam noch eine Gedenkminute für die Verstorbenen ein. Lass uns nun gemeinsam aus dem Gesangbuch die Nummer 65 von Guten Mächten singen.
Das Evangelium für den heutigen Ewigkeitssonntag steht bei Matthäus im 25. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Das Himmelreich gleicht 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt. Geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf! Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Lassen Sie uns nun als Antwort auf das Evangelium unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Zeit des Jahres. Gestern war es schon um 4:30 dunkel und es wird noch früher dunkel werden. Seit der Entwicklung des Kirchenjahres im Mittelalter wurden in den letzten dunklen Sonntagen des Kirchenjahres liturgische Lesungen mit den letzten Dingen verbunden. Die dunkle Zeit, man hat Zeit auch zu Hause zu sitzen und über die Dinge die wirklich wichtig sind, im Leben nachzudenken. Während am drittletzten Sonntag das Thema Tod im Mittelpunkt stand, war es der vorletzte Sonntag letzte Woche mit der Thematik Jüngstes Gericht. Und heute geht es um das ewige Leben. Und so auch im heutigen Predigttext aus dem 2. Petrusbrief. Das ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben. In beiden erwecke ich euren lauteren Sinn und erinnere euch, dass ihr gedenkt an die Worte, die gesagt sind. Gesagt zu den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn, das verkündet ist durch eure Apostel. Ihr sollt aber wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen: Wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es am Anfang der Schöpfung gewesen ist. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für euch eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann zur Umkehr finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb, dann werden Himmel zergehen und mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen im heiligen Wandel und Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, wenn die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Wir aber warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Bereits wenige Jahrzehnte nach dem Tod Jesu mussten Christen sich fragen lassen, warum Jesus und das von ihm versprochene Reich Gottes noch nicht wieder da sind. Und wie viel mehr müssen wir uns fragen lassen, 2000 Jahre später? Die ersten Augenzeugen waren davon ausgegangen, dass sie selber nicht sterben würden, ohne das Reich Gottes gesehen zu haben. Der Schreiber des Briefes entwickelt im Sinne von Petrus eine spannende Theologie, die aber auch nicht ganz aus der Luft gegriffen ist, sondern Fäden und Thematiken wieder aufnimmt, die es in der Bibel, gerade im Alten Testament, vorher schon gab. Dass vor Gott 1000 Jahre sind wie ein Tag, stammt aus Psalm 90. Und die Vorstellung, dass der Himmel und die Erde vergehen müssen, um etwas Neues zu schaffen, Reinhard May würde vielleicht sagen, ein Tor zu schaffen zu einem neuen Leben, das hatten wir auch schon in der Offenbarung, die bei einer Beerdigung, die hier jetzt vertreten ist, schon als Grundlagentext vorkam. Aber der Schreiber des Petrusbriefes, er hat auch noch seine eigenen Vorstellungen. Im Evangelium kam der Tag des Herrn schleichend, der Bräutigam kam zurück, als es am wenigsten erwartet wurde. Und auch das nimmt der erste Petrusbrief auf. Denn in Vers 12 heißt es, das Kommen des Tages Gottes, ihr habt ihn erwartet und seid ihm entgegengeeilt. Und dann, in dieser ruhigen Szene auf einmal, kommt ein Krachen, ein Donner vom Himmel, eine große Hitze, die die Elemente schmelzen lässt. Am heutigen Sonntag werden gerne Requien aufgeführt. Und wer einmal in einem war, zum Beispiel im Deutschen von Brahms, der weiß, wie der Tag Gottes mit Pauken und Trompeten einen deutlichen Einzug hält. Eine neue Erde und einen neuen Himmel zu schaffen in Gerechtigkeit, das ist hier das Ziel. An einer anderen Stelle der Offenbarung zeichnet sich die neue Welt auch noch dadurch aus, dass es keine Schmerzen und keine Tränen mehr geben wird und der Tod ein für alle Male überwunden ist. Im Mittelpunkt dieses neuen Reiches also, dass das Aushalten des Schweren im alten Leben voraussetzt, wird bildlich in der Lesung des Evangeliums gesehen. Die Jungfrauen oder Jungfrauen, wie es eigentlich heißt, sie bereiten sich vor, sie warten, sie harren aus, sie wissen nicht, ob ihr Warten jemals zu einem Ziel führen wird. So ein bisschen stelle ich mir das vor, wie bei dem Bachelor, wo meistens ja auch 10 Frauen erstmal in einem Haus gemeinsam sitzen und darauf warten, wer da kommt und dann gemeinsam um diesen einen Mann buhlen müssen. Und keine von ihnen weiß, ob sie diejenige sein wird, die am Ende die letzte Rose bekommt. Und trotzdem halten sie alle mit aus und lassen einige Strapazen über sich ergehen. So auch in der Evangeliumsgeschichte. Und was da noch relativ harmlos ist, ist im echten Leben natürlich deutlich härter, was uns dort teilweise als Prüfung auferlegt wird. Aber all diese Leiden oder was wir aushalten müssen, das soll entschädigt und belohnt werden in dem neuen Reich Gottes, oft dargestellt als das himmlische Jerusalem. Deswegen passt das Tor von Reinhard May auch hier sehr gut, denn das himmlische Jerusalem wird oft als mittelalterliche Stadt mit vielen Eingangstoren dargestellt. Im Mittelalter war diese Darstellung sehr beliebt, gerade auch in Kirchen, und sollte den Gläubigen, die vor diesem Gemälde standen, Mut spenden. Mut, das Leben hier auf Erden auszuhalten. Erst im Nachhinein mit der Aufklärung wurde aus der Apokalypse etwas Furchtbares, etwas Schreckliches, ein Ende, dem kein Neuanfang folgen soll. Es widerspricht aber den biblischen Bildern, die in dem Wiederkommen des Reich Gottes eine Neuschöpfung sehen und im Zusammenhang steht mit der Ursprünglichkeit der ersten Schöpfung. Von sprossenem Grün, sprudelnden Bächen, fröhlichen und satten Menschen, die friedlich miteinander und ihrer Umwelt und den Tieren umgehen. Und dazu passt der Psalm wunderbar. Und der Psalm wiederum passt wunderbar zu den Meldungen der letzten Tage, dass die ersten 13 Geiseln der Hamas dem Deutschen oder überhaupt dem Roten Kreuz übergeben wurden und damit freigekommen sind. Der Psalm, der darauf angespielt hatte, dass wenn die Gefangenen Zions, also Zion ist das alte Wort für Jerusalems, freikommen, damit schon das Reich Gottes beginnt. Mit jeder freigelassenen Geisel, mit jedem freigelassenen Gefangenen gibt es also ein Zeichen der Hoffnung über diese Welt hinaus. Auch für uns. Wir aber warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und Friede und Freude und wir Menschen wiedersehen werden, die wir hier auf Erden nun leider vermissen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Musik. gerne daran teilnehmen. Für die noch nicht getauften Konfirmanden, wenn ihr mit nach vorne kommen möchtet, gibt es dann ein Segen. Außerdem haben wir uns dazu entschlossen, dass das Abendmahl wieder mit Saft und Wein angeboten wird. Und in den roten kleinen Kelchen gibt es Wein und in den hellen Gläsern gibt es Saft. Der Herr sei mit euch. Menschenwürde und es ist recht, wenn wir dir danken. Für Brot und Wein, mit denen du unsere Hoffnung nährst und unseren Glauben erfrischt und stärkst. Darum verbinden wir uns jetzt mit allen, die vor uns geglaubt haben und singen mit ihnen und deinen Boten, den Engeln, dein Lob. Gott, der du ewig lebst und in dem nichts stirbt, vor dir gedenken wir der Menschen, die wir verloren haben. Manches ist ungesagt geblieben, manches hätten wir gerne noch geklärt oder damals anders gemacht. Manches ist stehen geblieben zwischen uns. Und gerade deswegen befehlen wir in deine gnädigen Hände alles unabgeschlossen in unseren Beziehungen. Dich bitten wir um Vergebung für alles Unrecht, das wir einander angetan haben. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir denken an die vielen Menschen, die durch Gewalt und Unrecht gestorben sind. Wir kennen ihre Namen nicht. Wir wissen nichts von ihrem Leben. Nur die Bilder haben wir von manchen gesehen. Herr, lass die Opfer nicht vergessen werden. Zieh die Täter zur Rechenschaft. Aber du machst auch ihnen eine Umkehr möglich. Wir bitten dich für die Menschen in Israel, in der Ukraine und anderen Kriegsgebieten. Lass das Recht obsiegen und stifte du Frieden. Gib den Menschen in Russland und im Iran, in Syrien, in China und Nordkorea die Kraft, sich gegen ihre autoritären Herrscher durchzusetzen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Gott, wir denken auch an unser eigenes Ende. Wir haben Angst vor Krankheit, vor Schmerz und vor dem Verlassensein. Schenke uns dann eines Tages einen gnädigen Tod und nimm uns in Gnaden an. Gütiger Gott, wir danken dir, dass dein Weg mit uns nicht an unserem Grab enden wird und bitten dich. Umhülle mit deinem Trost alle, die von einem geliebten Menschen Abschied nehmen mussten. Lebendiger Gott, lebensschaffender Gott. Es tut gut zu hören, dass der Tod keine ewige Macht hat, aber du weißt, wie schwer es uns Menschen fällt, uns nicht in seinen Bann schlagen zu lassen. Deshalb stimmen wir nun ein in den Chor von Menschen zu allen Zeiten, an allen Orten unserer Erde, aus allen Sprachen und Kulturen, das Gebet des Herrn, Vater unser. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.